SRF 3.
Schiffscontainer-Tragödie. In Großbritannien sterben 39 Chinesinnen und Chinesen, was man bisher weiß. Ein Plan für Nordsyrien. Die NATO diskutiert über eine Schutzzone. Macht das auch Sinn? Und auf einmal ist's giftig. Pestizide, die als unbedenklich galten, sind plötzlich ein Problem. Was steckt dahinter? Diese Fragen klären wir im Info 3 heute mit Pascal Schmitz. Ja, 39 Leichen fand die britische Polizei gestern in Grays östlich von London in einem Lastwagencontainer. Die Polizei gab heute bekannt, dass es sich um chinesische Staatsbürgerinnen und Bürger handelt, 31 Männer und 8 Frauen. Was sind die Hintergründe dieses Dramas? Ich sprach darüber mit Markus Hefliger, Großbritannien-Korrespondent der NZZ, und habe ihn gefragt, die Opfer kommen aus China, weiß man auch, auf welchem Weg sie nach England kamen?
Man weiß nicht viel, nur dass sie die letzte Etappe von Belgien, Seebrücke, mit einer Fähre gekommen sind und dann in Purfleet, das ist an der Themsemündung ein kleinerer Containerhafen, an Land gegangen sind. Sonst weiß man nichts, also woher, auf welchen Stationen sie von China hergekommen sind.
Warum jetzt Belgien? Näher wäre es ja eigentlich über Frankreich, über den Ärmelkanal zwischen Dover und Calais.
Man bemerkt seit einiger Zeit und nicht nur in Großbritannien ein Phänomen, und das ist, dass wenn die Kontrollen schärfer werden und durchgesetzt werden an einer Stelle, wo am meisten Migranten einreisen, dann verteilen sich die Migrationsströme. Ein solches Phänomen ist beispielsweise hier in Großbritannien, dass seit letztem Jahr Bootsmigranten stark zunehmen. Das gab es vorher noch nicht, weil es einfacher war, mit der Eisenbahn oder Lastwagen überzusetzen. Diese Bootsmigration, die wird jetzt auch sehr stark kontrolliert an der engsten Stelle des Ärmelkanals, und man darf annehmen, dass Bootsmigranten bald längere Wege versuchen werden, um an die südenglische Küste zu kommen. Das Gleiche geschieht mit Lastwagen. Statt die offensichtliche Fährroute zu nehmen von Calais nach Dover oder von Dünkirchen nach Dover, sind eben auch andere längere und weniger beachtete Routen möglich.
Sie haben es gesagt, die Zahl der Bootsflüchtlinge in Großbritannien hat zugenommen, und indirekt hat das offenbar ja mit dem Brexit zu tun. Inwiefern?
Nicht nur die Bootsflüchtlinge nehme ich an, aber ich habe vor einigen Monaten eine Recherche gemacht mit einer Kollegin in Frankreich, und da sprachen wir mit zahlreichen Iranern, und die haben sich wie eine Art spezialisiert auf diese Bootsflucht. Es gibt aber auch andere, Afrikaner und so weiter. Die haben uns damals schon gesagt, sie mögen sich erinnern, im Winter letztes Jahr, da dachte man, der Brexit steht 2-3 Monate bevor, dass ihnen die Schlepper gesagt hätten, sie sollten sich beeilen, weil der Brexit, der mache die Überfahrt nachher schwieriger. Wir sind jetzt in der gleichen Situation, wo der Brexit erwartet wird in den nächsten Monaten, und offensichtlich versuchen Schlepperorganisationen, ihre Kunden in Anführungszeichen dazu zu bringen, jetzt möglichst bald überzusetzen. Das heißt, es ist eine Art PR-Lüge, die die Schlepperorganisationen an die Migranten richten.
Das waren Informationen von Markus Hefliger. Er ist Großbritannien-Korrespondent der NZZ. Ob Ausflug oder Arbeitsweg, dafür nutzt die Schweizer Bevölkerung häufiger den Zug, Corinna Heinzmann.
Im dritten Quartal dieses Jahres wurden so viele Kilometer auf der Schiene zurückgelegt wie noch nie, wie der Verband Öffentlicher Verkehr mitteilt. Insgesamt seien fast 5,5 Milliarden Personenkilometer auf der Schiene gefahren worden. Das sind über 7% mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Gründe seien das erweiterte Angebot sowie die Sparbilete der SBB, heißt es weiter. Den Schweizer Pensionskassen geht es gut. So gut wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Das zeigt der Quartalsbericht des Vorsorgedienstleisters Swisscanto. Die sogenannten Deckungsgrade der Pensionskassen seien auf Höchstniveau gestiegen, wegen hohen Renditen an den Aktien- und Immobilienmärkten. Das heißt, falls die Pensionskassen heute alle Renten ausbezahlen müssten, wäre genug Geld vorhanden. Nach Libanon. Dort gehen die Menschen seit Tagen auf die Straße und protestieren gegen die Regierung. Nun hat sich Präsident Michel Aoun erstmals seit Ausbruch der Proteste öffentlich geäußert. Er versprach Wirtschaftsreformen, um das Land vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu bewahren. Weiter signalisierte er Bereitschaft zu Gesprächen mit Vertretern der Demonstrierenden. Die Demonstrierenden werfen der libanesischen Regierung unter anderem Misswirtschaft und Korruption vor.
Info 3 Abend.
Eine internationale Schutztruppe soll die Lage in Nordsyrien beruhigen, nach dem Einmarsch der Türkei. Diese Idee kommt von der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und diese Idee wird ab heute am Treffen des Militärbündnisses NATO in Brüssel diskutiert. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Fredrik Steiger, der sich bestens in internationalen Sicherheitsfragen auskennt. Ja, dieser Vorschlag von Kramp-Karrenbauer, wie muss man sich so einen Schutztruppeneinsatz vorstellen?
Nun, sie selber hat sich nicht festgelegt, sie hat ihn nicht klar definiert. Ganz grundsätzlich gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von solchen Einsätzen, was man auch daran sieht, dass UNO-Blauhelm-Missionen ganz unterschiedlich ausgestaltet sind. Es gibt welche, wo es um die Friedenssicherung geht, wo eine Pufferzone bereits besteht, Zypern beispielsweise. Und dann gibt es andere, die viel weitreichender sind, wo der Frieden erst durchgesetzt werden muss. Mali ist ein solcher Einsatz, früher die Elfenbeinküste. Dort braucht es ein robustes Mandat. Solche Einsätze sind aufwendig, sie sind teuer. Die Hauptfrage ist also immer, besteht in einem Gebiet schon Frieden oder muss man diesen Frieden ein Stück weit erst erzwingen? Konkret Nordsyrien, im Moment gilt dort ein Waffenstillstand, aber gilt er auch noch in einer Woche, in einem Monat? Und je nachdem, was der Fall ist, müsste dieser Einsatz sehr unterschiedlich ausgestaltet sein.
Also viele Fragen sind noch offen, trotzdem grundsätzlich die Frage, hat so ein Plan Chancen?
Die Verteidigungsministerin Deutschlands wirbt heute und morgen am NATO-Treffen dafür. Die ersten Reaktionen der NATO-Partner signalisieren, ich sag mal, höfliches Interesse. Es gibt bereits aber auch viele Widerstände. Es gibt nicht wirklich eine Bereitschaft, da voll mitzumachen, auf den Plan einzugehen. Viele zeigen sich auch brüskiert, dass die Deutschen sie vorher nicht konsultiert haben. Sie haben Angst, dass ein solcher Plan sehr aufwendig in der Umsetzung sein könnte. Andere bemängeln, dass er eigentlich von der Wirklichkeit schon überholt ist, weil ja Russland und die Türkei sich bereits auf eine Lösung geeinigt hat. Welche Rolle sollen die Europäer dort noch spielen? Kurz gesagt, Enthusiasmus klingt anders.
Kommt hinzu, dass es hier ja ein grundsätzliches Problem gibt. Die Türkei, die in Nordsyrien einmarschiert, sie ist selber NATO-Mitglied und jetzt wird in der NATO diskutiert. Hat diese türkische Mitgliedschaft denn überhaupt noch eine Zukunft?
Also offenkundig ist, dass die Türkei vom guten Partner zum Problemmitglied in der NATO geworden ist. Sie ist eigentlich nicht mehr wirklich eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Sie passt also eigentlich nicht mehr zur Wertegemeinschaft, als die sich die NATO auch versteht. Die Türkei bewegt sich auch militärisch immer mehr in den Orbit Russlands und weg vom Westen, etwa mit umfangreichen Raketenkäufen. Und sie hat in Nordsyrien eine Invasion vom Zaun gebrochen, die von der großen Mehrheit der NATO-Partner heftigstens abgelehnt wird. Und trotzdem, denke ich, wird die NATO es nicht wagen, die Türkei rauszuschmeißen aus dem Bündnis, denn sie hätte dann an ihrer Südostgrenze statt eines problematischen Partners einen dezidierten Feind. Und die ganze nahöstliche Problematik, das Chaos im Nahen Osten, würde immer näher ans NATO-Kerngebiet heranrücken.
Informationen von Fredrik Steiger live im Studio. Vielen Dank.
Info 3 Abend.
Ein Insektizid geht vom Markt, weil es das Gehirn von ungeborenen Babys schädigen könnte. Ein Fungizid tötet Reben ab, statt sie zu schützen. Oder plötzlich gilt ein Mittel nach Jahrzehnten im Einsatz auf einmal als so giftig, dass es nur noch im Gewächshaus gespritzt werden darf. Fälle wie diese haben sich in den letzten Jahren gehäuft in der Schweiz und sie werfen natürlich Fragen auf. Wie läuft das ab bei der Zulassung von sogenannten Pflanzenschutzmitteln? Darüber spreche ich jetzt mit Wissenschaftsredaktorin Katrin Kapretz. Ja, gibt es denn Schwächen bei der Zulassung?
Die gibt es, zum Beispiel in Sachen Transparenz. Die Bewilligung für ein Pestizid, das ist ja per se eine giftige chemische Substanz, das ist eine Erwägungssache. Die Behörden müssen dabei abwägen, wie nützlich ein solches Pestizid ist versus wie gefährlich es ist. Und eben diese Abwägungen, die müssen eigentlich wirklich gut kommuniziert werden, denn sonst liegt sehr schnell der Verdacht nahe, dass eine Bewilligung eher zugunsten des Herstellers erteilt worden ist. Aktuell wird das Zulassungsverfahren für Pestizide darum auch evaluiert, eben mit dem Ziel, dass die Pestizidbewilligungen künftig besser nachvollziehbar sind.
Das Ganze scheint also irgendwie intransparent. Wie sieht es aber mit den wissenschaftlichen Kriterien aus, wenn es um eine Zulassung geht? Sind die in Ordnung?
Auch da gibt es Schwachstellen. Eine davon ist zum Beispiel, dass die Pestizidwirkstoffe jeweils nur einzeln getestet werden. In der Realität werden aber oft mehrere Pestizide gleichzeitig gespritzt. Und eben über die Giftigkeit dieser Mischungen weiß man bisher sehr wenig. Und zweitens werden die Pestizide auch nur an einzelnen Testorganismen geprüft, also beispielsweise an Regenwürmern oder Mäusen. Aber wie eine chemische Substanz dann in einem komplexen Ökosystem eben draußen in der Natur wirkt, das kann man eigentlich nur mit aufwendigen, teuren Feldversuchen abklären. Und die sind heute nicht Standard.
Das klingt jetzt nicht gerade beruhigend. Müssen sich die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz also Sorgen machen?
Nun, Sorgen um unsere Lebensmittel beispielsweise nicht akut. Aber sicherlich Sorgen um unsere Umwelt. Darum auch, dass wir immer mehr und mehr Pestizide in unseren Bächen und mittlerweile vereinzelt auch schon im Grundwasser finden. Das zeigt ja auch, die Überwachung der Pestizide in der Umwelt, die funktioniert eigentlich gut. Wichtig wäre es darum aber, dass zum einen eben die Zulassung von Pestiziden transparenter würde und aber auch, dass diese Pestizide, wenn sie mal draußen auf dem Feld und auf den Äckern gespritzt worden sind, dass die weiterhin untersucht werden und zwar systematischer, als das heute der Fall ist. So wüsste man viel schneller, ob ein Pestizid problematisch wird und allenfalls eben verboten werden muss.
Kathrin Capritz von der Wissenschaftsredaktion Redaktion war das. Vielen Dank. Vor Börse und Wetter noch der neueste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank.
Die EZB belässt den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0%. Der Leitzins bestimmt unter anderem, zu welchen Konditionen sich Banken bei der Europäischen Zentralbank Geld leihen können. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.113 Punkten plus 0,9%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 10,15 gehandelt, der Dollar zu 99,21 Rappen. Und auch das Wetter. Heute Abend im Süden noch nass, morgen beidseits der Alpen zeitweise sonnig und 17 bis 20 Grad warm.
Info 3 war das. Alles zum Nachhören gibt's auf srf.ch/news oder der Play SRF App. Corinna Heinzmann, Tobias Meyer und Pascal Schmitz haben die Sendung auf die Beine gestellt. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.